Die CDU hat das zweitschlechteste Ergebnis in ihrer Geschichte und die SPD in der Nachkriegsgeschichte das schlechteste Ergebnis überhaupt. Und die bilden dann jetzt die nächste Koalition, die man anders nennen muss als die GroKo. Ja. Also 22 Millionen haben sozusagen unterstützen nur die große Koalition. Das ist eigentlich nur eine kleine Koalition. Wenn man überlegt, dass wir 80 Millionen Menschen in Deutschland haben, ist das ein gutes Viertel nur. 20 Millionen Opposition, da muss man immer noch sagen, das ist dann insgesamt nur die Hälfte der Menschen, die hier leben, die repräsentiert werden im Bundestag. Das ist für eine repräsentative Demokratie arg wenig, wo es keine anderen Möglichkeiten gibt.
Herzlich willkommen bei unserer neuen Podcast-Folge. Lobbyland, das ist ein Buch, ein Podcast, eine Initiative gegen den Ausverkauf und die Demontage der Demokratie. Wir setzen das Thema Lobbyismus, Demokratie mit den politischen Entscheidungen und Themen in Beziehung. Wann? Mittwochs, zweimal monatlich. Wo? Überall, wo ihr Podcasts hört. Oder unter www.lobbyland.de.
Ihr Lieben, seid gegrüßt. Du natürlich auch, Magdalena, zur Folge 70 mit dem Titel Abwahl 2.0. Wir hatten ja schon dazu eine Folge, aber jetzt in der Fortsetzung dann auch nach der Wahl. Eigentlich wollten wir ein anderes Thema heute setzen, aber natürlich kommen wir nicht drum rum, nach der Wahl eigentlich das fortzuführen, was wir schon vor der Wahl auch besprochen haben. Und natürlich auch über das Ergebnis, aber nicht so, wie das jetzt bei der Einordnung und den politischen Analysen insgesamt überall jetzt hoch und runter läuft, sondern natürlich wieder aus unserer speziellen Sicht, aus der demokratischen Sicht. Man müsste eigentlich meinen, das würde jeder machen, aber nein, passiert leider nicht. Und ich will noch betonen, dass wir jetzt diese Sendung Montag nach der Wahl aufnehmen. Es kann natürlich jetzt gut sein, dass, wenn es bevor es Mittwoch erscheint, dieser Podcast, das ein oder andere noch passiert, was wir jetzt nicht auf dem Schirm haben, obwohl ja schon so einiges absehbar ist. Ja, also in diesem Sinne, Abwahl 2.0.
Ja, bevor wir zu den Ergebnissen kommen, vielleicht noch einen Blick auf den Wahlkampf. Marco, magst du da ein kurzes Resümee ziehen?
Ja, wir haben das ja schon angeschnitten, also hört euch gerne die Folge, ich glaube, das ist die vorletzte Folge an, wo es darum ging ja schon mal. Aber genau, vielleicht noch mal ein kleines Resümee, was denn ja auch noch mal wichtig ist für die Analyse danach. Also man muss sagen, der Wahlkampf war kurz und unwürdig und es passt aber dazu, dass das eigentlich sowieso immer mehr eine Show und ein Wettkampf von Wahlvereinen und nicht mehr von Parteien ist. Und je kürzer und komprimierter das ist, desto mehr merkt man das natürlich und da fällt so einiges hinten rüber. Das muss man einfach sagen. Es reicht natürlich irgendwie Weihnachten noch dazwischen, draußen kein vernünftiger Wahlkampf möglich, weil schlechtes Wetter, kalt. Eigentlich alles, was zu so einem Wahlkampf gehört, dass man draußen steht, dass die Menschen zu einem kommen können, dass man ins Gespräch kommt, all das war ja diesmal gar nicht möglich. Und das finde ich problematisch, wo sich ja eh schon alles auf Wahlen konzentriert und ansonsten ja Demokratie eigentlich nicht viel stattfindet, sondern man ja so seine Stimme abgibt, die Demokratie im Prinzip abgibt an die, die dann da gewählt sind. Und das war es dann für 4 Jahre. Aber das haben wir ja schon häufig genug kritisiert. Spenden vielleicht auch nochmal, das haben wir ein paar Mal gemacht. Also wie haben eigentlich die Großkonzerne und die Reichsten der Reichen abgestimmt? Die haben das nämlich gemacht mit Geld und nicht mit dem Stimmzettel, um doch mehr Einfluss zu haben, auch auf diese Wahl. Und die haben so viel ausgegeben wie noch nie, 24 Millionen, obwohl es so kurz Zeit nur war. 8,4 Millionen alleine für die Union, 5 ungefähr für AfD, 5 ungefähr für FDP, 2,6 für die SPD, 1,3 für die Grünen und dann wird es richtig, richtig wenig. Da muss man schon sagen, das hat natürlich Einfluss auf die Wahl ausgeübt, die ja geprägt war von wenigen Inhalten. und vor allem konzentriert auf ganz wenige. Da kommen wir aber gleich nochmal drauf zurück. Ja, muss man schon sagen, wenn man sich das Wahlergebnis anguckt, passt es ja so ein bisschen. Nicht ganz. Also die FDP hat dann doch den Einfluss und das Geld nicht nutzen können. Aber ansonsten kann man schon sagen, wurde ein bisschen in die Richtung gewählt, wie das die Superreichen eigentlich auch gerne wollten. Wo man nicht ganz vorbeikommt, das vielleicht nochmal als Resümee würde ich gar nicht sagen, aber wahnsinnig habe ich mich aufgeregt über dieses ständige taktisch wählen, diese Aufrufe taktisch zu wählen. Aber nicht nur, das kannten wir ja schon in den letzten Wahlen, sondern jetzt immer vor allen Dingen, die dürft ihr nicht wählen, weil dann das und das passiert. Und das ist unglaublich, wie das zelebriert worden ist, selbst von, ich nenne mal jetzt zum Schluss, aber nicht nur, Ministerin Baerbock, die hauptsächlich dann ein großes Video gebracht hat, wo sie ganz lange erklärt, warum man die Linken nicht wählen dürfte. Und aber nur aus taktischer Sicht im Endeffekt. Und Wahnsinn, also und dann auch noch mit so einer Erklärung, dass man ja damit praktisch dann Merz eine Stimme gibt, was ja Blödsinn ist, weil wenn überhaupt, dann hätte man Merz gewählt, wenn man Grüne und SPD stark gewählt hätte, weil dann die Koalition mit Merz ja zustande gekommen wäre. Kommen wir ja auch gleich nochmal drauf zurück. Aber geht mir jetzt gar nicht um diese Person, sondern es geht mir darum, dieses ständige Aufrufen taktisch zu wählen und vor allen Dingen die nicht zu wählen. Das finde ich ehrlich gesagt völlig undemokratisch, weil jeder soll wählen, was er will. Und wenn dann einer meint, er müsste taktisch wählen, dann ist es auch seine Sache. Aber das sozusagen vorzugeben von den Parteien und vor allen Dingen, wen man nicht wählen soll, ja, das kann ja nur bedeuten, dass man seinen eigenen Inhalten nicht traut. Weil warum sagt man nicht, wählt bitte mich, wählt meine Partei, wählt unsere Partei aus dem und dem Grund, also aus dem inhaltlichen Grund und nicht, weil ihr jemand anders verhindern sollt. Aber genau so weit sind wir gekommen und das, finde ich, war sehr prägend für den Wahlkampf und das wird auch prägend für die nächste Legislaturperiode sein, da bin ich mir ganz sicher. Ja, so viel vielleicht, so ein Mini-Resümee nochmal.
Ja, ein Fun-Fact vielleicht noch zur FDP. Die haben tatsächlich mehr Euros an Geldspenden bekommen als Wählerstimmen. Und das hat wirklich keine andere Partei geschafft. Ja, also Glückwunsch dazu. Ja, und dann noch mal zum Thema Spenden. Das haben wahrscheinlich viele nicht mitbekommen. Es gibt ja auch Spenden direkt an Abgeordnete. Man könnte es Bestechung nennen. Da wurde wieder ein Skandal der Firma Rheinmetall bzw. eine Tochterfirma öffentlich. Ja, die wenigsten haben es wahrscheinlich mitbekommen. Und da geht es um mindestens 8 Abgeordnete, denen man ganz gezielt Geld angeboten hat. Ja, unter anderem auch Sebastian Schäfer, der ist Obmann im Haushaltsausschuss. Und dieser Haushaltsausschuss ist unter anderem dafür da, die Rüstungsprojekte final zu bewilligen. Ja, der Herr Schäfer hat das wohl aber abgelehnt. Es taucht aber noch ein anderer Name auf, nämlich der CSU-Politiker Reinhard Brandl. Und der ist Bundeswehr- und Digitalpolitiker, gehörte früher auch dem Haushaltsausschuss an und will nun zurück dorthin. Und im vergangenen Jahr besuchte er diese Tochterfirma von Rheinmetall, nämlich Blacknet, persönlich. Und ja, der Lobbyist bestätigte gegenüber der Zeit auch, dass Brandl Wahlkampfunterstützung bekommen hat. Ja, es wurde da also an einige Politiker über die Parteien hinweg gespendet. Ja, hier fällt dann auch das Wort Erwartungsspende. Also ganz klar auf die nächste Regierung ausgerichtet. Quasi egal, wer reinkommt, da schaut man schon, dass alle einzeln einem dann wohlgesonnen sind. Ja, und das wäre dann übrigens auch nicht das erste Mal, dass die Bestechungsgelder seitens Rheinmetall oder einer ihrer Tochterunternehmen fließen. Zwei Beispiele sind Russland und Griechenland, bei denen Rheinmetall auch Regierungsbeamte bestochen hat. Ja, also googelt das gerne mal, da gibt es einige interessante Artikel. Das ist aber heute auch nicht unser Hauptthema.
Ja, aber vielleicht kleine Anmerkung noch dazu, weil das ist ein wichtiger Fall und es geht hier auch ja nicht nur um Rheinmetall, weil das wird gerne häufig gemacht von denen, die es können, also von relativ wenigen, die genug Geld dafür haben. Und das ist für mich klare Korruption, weil natürlich ist das eine Erwartungsspende. Und natürlich spendet man da nicht, weil man diese Abgeordneten so toll findet, sondern genau, weil man dann eine Gegenleistung erwartet. Das ist mittlerweile übrigens eigentlich verboten, direkt an Abgeordnete zu spenden. Das kann man natürlich dann wieder umgehen, indem diese Abgeordnete das Geld dann an ihre Parteigliederung weiterleiten. Und wenn das dann da sozusagen abgerechnet wird, was dann aus mit dem Geld gemacht wird und ob das dann doch wieder irgendwie zurückfließt oder ein Teil zurückfließt und so weiter, das weiß natürlich keiner so genau. Außerdem, ja, denke ich mal, dass es auch genug Abgeordnete gibt, die das, oder Kandidatinnen und Kandidaten, weil ob die jetzt alle reingekommen sind, ist ja noch eine andere Frage, aber die das dann vielleicht nicht melden, auch nicht ihrer Partei. Und ja, die können natürlich mit der Spende machen, was sie wollen. Und wenn da das nicht auffliegt, ja, dann haben sie einen schönen Batzen bekommen. Vielleicht letzte Anmerkung dazu. Es ist vor allen Dingen, deswegen ist der Haushaltsausschuss so wichtig. Der Haushaltsausschuss ist letztendlich wirklich derjenige, der Gelder verteilt. Und es gibt Leute und Politiker, gar nicht so wenige, und die sind auch ziemlich mächtig, die haben, vertreten keine großen Inhalte, sondern die wollen vor allen Dingen in diesen Haushaltsausschuss, weil sie nämlich dann verteilen können und da sozusagen sie natürlich dann auch sehr interessant für Lobbyisten sind und die stehen eigentlich sonst gar nicht irgendwo politisch auf irgendeiner Agenda, sondern da geht es wirklich darum, bestimmte Gelder zu verteilen und die kümmern sich dann auch nicht um Inhalte. Also ein sehr interessanter Fakt, weil über Haushalt, also nur bei dem Haushaltsverteilung gesprochen wird, aber dass es einen Haushaltsausschuss gibt und dass es Abgeordnete gibt, die nur Haushaltspolitik betreiben, ich glaube, das wissen die wenigsten. Aber genau, du hast gesagt, es ist nicht unser Hauptthema, deswegen legen wir jetzt dann mal mit dem Ergebnis der Wahl los.
Genau, da will ich mal ein paar Eckdaten geben. Du hast es ja eben schon gesagt, taktisch wählen wurde angebracht, nicht nur von den Grünen, auch die CDU hat am Ende gesagt, wählt lieber nicht die FDP, wählt lieber uns, sonst sind die Stimmen vielleicht verloren. Da hat es geklappt, bei den Grünen ist der Schuss nach hinten losgegangen. Und ja, im Grunde genommen haben ja alle Ampelparteien zur letzten Wahl verloren. Extrem gestiegen ist, wie zu erwarten war, die AfD. Aber spannend sind jetzt auch noch die jungen Wähler. Die waren bei der letzten Bundestagswahl eher auch Richtung FDP, AfD ausgerichtet. Jetzt haben die aber einen großen Stimmenanteil bei den Linken, also bei den 18- bis 24-Jährigen, wird die SPD mit 12% gewählt, die CDU mit 13%, die Grünen mit 10%, die FDP nur noch mit 5%, die AfD mit 21%, aber ja, wirklich herausstechend, die Linke mit 25% und auch das Bündnis Sahra Wagenknecht mit 6%. Ja, und so, je älter die Leute werden, desto weniger links haben sie dann dieses Mal auch gewählt. Ja.
Ja, ist auf jeden Fall interessant. Ich glaube, dass das mit diesen Jüngeren, das wird jetzt auch ein bisschen gespielt in den Medien. Interessanterweise bei den Social Media ganz viele aus dem FDP, aber auch Unionsspektrum, die da jetzt vor allen Dingen vor kommunistischen Jugend warnen, finde ich interessant. Die warnen alle vor allen Dingen von links, die sagen aber nichts zur AfD, weil auch die das, ja, also auch bei den Jüngeren zwar nicht besser abschneiden als jetzt im Bundesdurchschnitt, aber es ist die zweitstärkste Partei bei den 18- bis 24-Jährigen. Also auch über 20%. Und da sagen sie alle nichts zu. Finde ich auch interessant, diese Sichtweise. Kommen wir aber gleich noch zu. Da habe ich auch eine These zu. Aber bleiben wir jetzt noch mal ganz kurz bei den Jüngeren. Wenn man jetzt mal, ich spreche ja nicht von Altparteien, das macht ja vor allen Dingen eine Gruppierung. Aber trotzdem mal von den etablierten Kräften und Parteien, die sich alle irgendwie in der Mitte verorten würde, spricht, dann muss man schon mal gucken, zusammen haben die bei den Jüngeren nur noch 40%. Also SPD, CDU, CSU, Grüne, FDP, kommen dann nur noch auf 40%. Das finde ich schon, also zumindest muss man sich vielleicht mal Gedanken machen und nicht nur sagen, oh, die Jugend, die sind doch blöd oder sie sind kommunistisch oder die sind rechts oder was auch immer, sondern vielleicht mal überlegen, warum spricht man diese Jugend nicht an? Wir haben da hinterher auch nochmal so eine Umfrage, die dazu passt, aber jetzt vielleicht mal erstmal die Frage in diesen Raum geworfen. Da finde ich wieder so wie insgesamt jetzt bei den Analysen, Selbstkritik gibt es da sehr, sehr wenig. Lieber redet man Sachen schön und da, wo es nicht mehr schön zu reden geht, ja, da haben jetzt auch manche ihren Rückzug angetreten, aber die wirkliche Analyse, also bis jetzt zumindest, habe ich da nichts von gehört, vor allen Dingen so von, ja, vielleicht müssen wir da mal uns nochmal überprüfen, ob das denn alles so richtig war in den letzten Jahren. Also da geht doch ein ziemlicher Trend weg von dem, was es bis jetzt so gab und was zumindest eine klare Mehrheit zusammen hatte. Also von der ganz großen Koalition könnte man sagen, gerade bei den Jüngeren. Ja, das vielleicht mal zu diesem Ausschnitt, aber wir besprechen halt nur bestimmte Aspekte, das ist klar.
Wir wollen jetzt auch noch mal zu den Themen kommen, die wahlentscheidend waren. Da gab es zum Beispiel Umfragen dazu, welches Thema die größte Rolle bei der Wahlentscheidung spielt. Und da sind auf den vorderen beiden Plätzen die Themen soziale Sicherheit und innere Sicherheit mit jeweils 18%. Danach kommen Zuwanderung, Wirtschaft, Umwelt, Klima und Frieden mit 13-15% jeweils. Und das ist doch auch beachtlich. Also das Thema Migration ging ja hoch und runter und da hätte man ja sogar gedacht, dass da vielleicht noch höhere Werte anschlagen.
Das finde ich jetzt sehr spannend und das ist auch interessant, wenn man sich das mal anguckt, auch bei den einschlägigen Medien. Das ist sehr versteckt in den Einzelgruppen, was jetzt so die Themen überhaupt sind. Ich will da jetzt keine Verschwörung vermuten, aber da muss man schon ein bisschen suchen, um mal diese Themen zu finden. Wenn, dann wird immer nur eins von denen irgendwie dargestellt. Und das sieht ja so, also danach kommt lange nichts. Also kann man wirklich sagen, das sind die 6 Themen, die wirklich wahlentscheidend waren. Obwohl ich ja immer, in Klammern sage ich das, sagen muss, viele Menschen entscheiden mit dem Bauch und nach Sympathie und gar nicht so unbedingt nach den Inhalten. Das muss man immer im Hinterkopf behalten. Das wird immer so angenommen, dass es da sehr rationell zugeht und dass sich die alle irgendwie unglaublich informieren und wissen, was die Parteien in ihrem Wahlprogramm und so weiter haben. Das ist aber gar nicht so. Aber trotzdem ist das, finde ich, schon sehr interessant, weil hätte man sich sozusagen die politischen Debatten angeschaut, also sowohl von den Parteien ausgehend, aber vor allen Dingen die mediale Berichterstattung, rufen wir nochmal ins Gedächtnis, was bei diesem Kanzlerduell oder auch wenn mehrere da saßen, was es da für Zeitlimits gab. Also ich kann mich da einmal dran erinnern, 30 Minuten über Zuwanderung und Migration und ich glaube, 15 Sekunden über Mieten und vielleicht noch 2 Minuten sonst so Soziales, 0 Minuten zu Umwelt und Klima. Und da frage ich mich dann schon, bildet ihr in den Medien überhaupt noch irgendeine Realität ab, die sozusagen wirklich die Menschen interessiert? Und trotz dieser ganzen Beschallung, die sehr einseitig war und sehr komprimiert ja auch war, gibt es hier Themen, die ungefähr so wichtig sind für die Menschen, wie die, die ständig gespielt werden, obwohl sie sozusagen keine Rolle gespielt haben? Also das ist schon beeindruckend, muss man sagen. Also da lassen sich ja manche dann doch nicht davon abkriegen, dass das für sie ein wichtiges Thema ist. Und ich glaube, das sollten sich vielleicht mal alle angucken, die jetzt Politik machen und die jetzt eine Regierung bilden, was sozusagen die Themen sind, weil man immer sagt, ja, wir müssen da Rücksicht nehmen, was die Leute, was denen wichtig ist. Ja, aber ich glaube, ich habe das Gefühl, die wollen immer nur Rücksicht auf die Punkte nehmen, die bei der Bevölkerung ankommen, die ihnen gerade in den Kram passen. Und die ihnen nicht in den Kram passen, die ignoriert man komplett, sowohl bei den Parteien als auch bei großen Teilen der Medien. Und das finde ich schon sehr bedenklich und sehr einseitig.
Ja, ein großes Thema, was auch mit diesen anderen Themen im Grunde genommen auch verbunden ist, die finanzielle Lage, die immerhin 50% der Deutschen oder der Wähler in dieser Umfrage als schlecht ansehen, also die Angst abzurutschen. Einerseits gab es die Frage, ob man Geldprobleme jetzt hat, ob man Geldprobleme in der Zukunft beziehungsweise in der Rente erwartet oder ob man überhaupt der Meinung ist, dass man seinen Lebensstandard noch halten kann. Und da sind eben 50% der Meinung ungefähr über diese drei Fragen hinweg, dass die Lage schlecht ist. Und das treibt eben auch viele Wähler zur AfD, aber auch zu den Linken und zum Bündnis Sahra Wagenknecht. Und was man auch noch dazu sagen muss, es wurde dann auch nochmal aufgeteilt in die unterschiedlichen Wählergruppen. Und die Gruppen ArbeitnehmerInnen und auch ArbeiterInnen, da gab es auch großen Zustrom für die AfD und auch für die Linken und das Bündnis Sahra Wagenknecht. Und in diesen Bereichen, die ja eigentlich, man sagen, die wäre jetzt, würde man denken, dass das die Kernwählerschaft der SPD sein könnte, aber da verliert die SPD auch ganz massiv. Ja, und ein Punkt noch, die Wahlbeteiligung ist ja aber diesmal viel höher als letztes Mal. Wie bewertest du das denn?
Ja, wirklich sehr hoch mit 84%, glaube ich ungefähr. Nochmal fast 10% hochgegangen. Letztes Mal schon höher gegangen. Und ich habe ja sehr viel über diese Wahlbeteiligung gesprochen, weil die war bis in die 80er Jahre in allen Bevölkerungsteilen gleich hoch. Sehr hoch in Deutschland, vergleichsweise auch zu anderen europäischen Ländern und ist dann gerade bei den Menschen, die weniger haben, die nicht vermögend sind, deutlich runtergegangen, so dass man in Städten kann man das besonders gut sehen, nicht nur in Dortmund, in Köln, Berlin, keine Ahnung, dass es da Wahlkreise gibt, wo nur noch 30%, 35% Wahlbeteiligung war, selbst bei Bundestagswahlen und bei Kommunalwahlen und Landtagswahlen noch schlechter und bei anderen, also das, und zwar, das sind meistens so die Brennpunktstadtteile und da, wo es den Menschen richtig gut geht, wo die dicken Häuser stehen, 85%, 90% Beteiligung waren. So, und das hat sich jetzt verändert, gerade in diesen beiden letzten Bundestagswahlen. Und da muss man sagen, ob es einem gefällt oder nicht, da ist die AfD stark beteiligt dran, dass das so ist. Also einmal, weil sie eine angebliche Alternative bildet und Unzufriedenheit auffängt oder sich besser gesagt Unzufriedenheit kanalisiert, die AfD zu wählen. Aber natürlich dann auch die Gegenreaktion, dass dann doch wieder Leute wählen gehen, um die AfD nicht stark, also nicht so stark werden zu lassen und zu sagen, okay, dann wähle ich doch wieder irgendwie das kleinere Übel. Und damit ist es zu erklären, dass jetzt sozusagen diese Wahlbeteiligung so hoch ist. Das kann auch wieder schnell abfallen. Und es ist ja auch nicht nur ein positiver Grund, dass die Wahlbeteiligung hoch geworden ist, sondern das zeigt sich in dieser hohen Unzufriedenheit. Und das kann man gut erkennen mit den Zahlen, die du gerade genannt hast. Also wenn man sich anschaut, mit der schlechten, also wer in der schlechten finanziellen Lage ist, und auch bei im Bereich der Menschen, die also wirklich Lohn im Brot, also vor allen Dingen als Arbeiter bezeichnet werden, da trumpft vor allen Dingen, ja, auch da gibt es Zuwächse bei Linke und BSW, aber da trumpft vor allen Dingen die AfD auf. Also schlechte finanzielle Lage nennen wir mal, da kriegt die AfD 39%. 39%. Das ist nochmal fast das Doppelte von dem, was sie jetzt haben. Das heißt, man muss klar sehen, dass sie die Aufstiegspartei gerade bei den Unzufriedenen sind und auch bei den ärmeren Menschen ist. Dass diese ärmeren Menschen überhaupt nichts von der AfD hätten, sondern das Gegenteil, dass sie wahrscheinlich danach noch ärmer werden, wenn die AfD regieren würde, das wissen die, glaube ich, schon zum Teil, aber sie wollen da ein klares Zeichen setzen. Natürlich gibt es da, das muss man sich natürlich immer genauer angucken, gibt es ja auch verfestigte, auch rechtsextreme Positionen, die dazu führen. Aber hier ist es, glaube ich, vor allen Dingen der Protestcharakter. Und das kann man auch nochmal erkennen. 1,8 Millionen Nichtwähler hat die AfD gezogen. Das ist viel, viel mehr als alle anderen Parteien. Dann hat die Union aber bei Weitem viel weniger. Und dann kommen BSW und Linke, die aus dem Nichtwählerlager irgendwie gezogen haben. Also da profitiert die AfD am stärksten. Und wie gesagt, wenn man die anderen Zahlen dazu nimmt, dann sind das die Unzufriedenen, dann sind es diejenigen, die nicht viel haben oder auch die Angst haben, abzurutschen. Und das war ja, glaube ich, viele Jahre, fast schon Jahrzehnte, so, dass man immer eher das Gefühl hatte, auch denen es nicht gut geht. Sie können mit Fleiß, sie können mit Anstrengung, kann es ihnen besser geht. Vor allen Dingen, sie können dafür sorgen, dass es ihren Kindern besser geht. Und jetzt hat man eher Angst, dass es den Kindern sogar noch schlechter geht und dass man abrutscht. Und das, glaube ich, führt nicht alleine, ganz sicher nicht, aber das führt zu einem Teil genau zu dieser Protestwahl und auch, dass die Parteien, worüber wir geredet haben, die Parteien der Mitte, der angeblichen Mitte, so abrutschen. Weil bei allem, ich meine, jetzt jubeln alle in der CDU, aber das ist das zweitschlechteste Ergebnis, was die CDU CDU, CSU zusammengenommen, je eingefahren hat. Ne? Also auch es ist ja jämmerlich, was sie dazugewinnen von den Ampelparteien, das ist ja nur ein kleiner Teil von denen, was die verlieren. Früher war es ja immer so, das, was die CDU verliert, das gewinnt meistens die SPD dazu und was die SPD verloren hat, hat meistens die CDU, CSU dazu gewonnen. Und das ist jetzt komplett auf den Kopf gestellt, ne? Da gibt es ganz andere Zahlen und das kann man daran erkennen und das finde ich eine sehr spannende und wichtige Diskussion.
Ja, und du hast es ja eben schon gesagt, die Reflexion der Wahlergebnisse ist dann immer sehr selektiv. Also die CDU sieht sich quasi als Wahlsieger mit ihren noch nicht mal 29%. Wenn es aber um die Frage geht, welche Partei hat die besten Antworten auf die Fragen der Zukunft, gibt es zum Beispiel auch einen Wahlsieger und die Antwort lautet da nämlich keine Partei. Also da sagen 27%, dass sie quasi keiner Partei zutrauen, die Fragen der Zukunft zu lösen oder zu beantworten. Und ja, was ist denn aus deiner Sicht, was sind denn da noch so ein paar Punkte, über die aktuell nicht so gesprochen werden?
Ja, vielleicht nochmal als erstes eine Ergänzung zu dem, was ich gerade gesagt habe. Das passt aber auch ganz gut, wo keiner darüber redet. Das ist eben diese Geschichte, die wir gerade gebracht haben, also mit dem vielen Unzufriedenen, vor allen Dingen wenig Vermögenden, mit denen die Angst haben, abzurutschen. Ja, die haben dann teilweise auch Angst vor der, also deswegen ist die innere Sicherheit für die auch ein Thema, gar keine Frage. Aber das soziale Thema ist eigentlich grundlegend. Und alles andere wird dann wichtiger. Also so eine Frage wird ja darauf, baut die erst auf. Also was ist mit der Zuwanderung? Muss ich dann Angst haben, dass es mir noch schlechter geht? Und wie ist das mit der Sicherheit und so, dann können solche Themen greifen dann sehr stark, wenn die soziale Unzufriedenheit groß ist und wenn sozusagen man Angst hat, dass man abrutscht. Dann kommen die anderen Themen eigentlich erst zum Tragen und die können dann gespielt werden und ob das dann gerechtfertigt ist und ob da irgendwas geändert wird, das spielt dann gar keine so eine große Rolle. Deswegen ist das eigentlich so eine Grundlage. Und dazu kommt dann noch die Überheblichkeit der Parteien, die schon länger dran sind, dass sie das alles wegwischen. Ne? Dass sie sagen, es spielt alles eigentlich keine Rolle und sich eigentlich über diese Menschen, die wenig haben, erst recht, wenn die dann protestieren, erheben und diese Menschen dann in eine Ecke stellen. Und das ist ein wichtiger Grund dafür, warum dann solche Wahlergebnisse zustande kommen. Ne? Bis jetzt nochmal haben dann viele von diesen Menschen nicht gewählt, sind zu Hause geblieben. Und die hat man nie wahrgenommen. Ich habe ständig, viele Jahre, auch schon im Bundestag, immer wieder auf die Nichtwählerinnen und Wähler gezeigt und gesagt, naja, die muss man irgendwie ernst nehmen und was wollen die eigentlich und so weiter. Das ist ein schlafender Riese. Und jetzt wird dieser Riese wach und macht was und auf einmal gibt es große Empörungen und so weiter. Aber auch da fehlt wieder die komplette Analyse. Und diese Überheblichkeit wird jetzt zum richtigen Bumerang, weil man diese Ängste und Sorgen dieser Menschen, vor allen Dingen die Grundsorgen, die vieles auslösen, nicht ernst nimmt. Also das ist, denke ich, so ein sehr wichtiger Punkt. Ja, was ich auch interessant finde, da müsste eigentlich alle hoch und runter diskutieren in Deutschland, aber passiert es nicht. Also da ist die AfD jetzt zweitstärkste Partei geworden. Ja, dann sagen alle, ja, war ja absehbar und ja, also das wird so zur Kenntnis genommen, ist aber auch schon fast irgendwie so Standard. Also das ist so, wird gar nicht mehr groß diskutiert. Finde ich auch schon interessant. Aber gucken wir nochmal bei der AfD, wir haben jetzt ein bisschen was gesagt, auch zu den Themen. Aber nochmal die Selbstwahrnehmung von denen, die AfD wählen, da fand ich, habe ich auch noch was gefunden, was ich sehr spannend finde und worüber bis jetzt nicht groß geredet wurde. 84% sehen ihre Partei in der Mitte und nicht rechts. Also spannender Wert. Hättest du das geschätzt, dass das 84% so sehen?
Nee, gar nicht. Aber im Grunde genommen, dadurch, dass ja auch andere Parteien quasi Programmpunkte von denen übernehmen, legitimieren sie ja sozusagen ihre Wahl auch. Also wenn jetzt eine CDU sagt, ja, im Grunde genommen, also sie sprechen das nicht so aus, aber der Subtext ist, das, was die AfD hier an Plänen vorschlägt, ist gar nicht so dumm. Wenn ich jetzt früher CDU gewählt habe, verstehe ich jetzt nicht, warum jetzt die AfD nicht in der Mitte sein soll. Also insofern, ja, es ist überraschend, wie hoch die Zahl ist. Ja, und da wird das wohl auch sehr selektiv wahrgenommen.
Ja, ich tue mich mit meiner Analyse noch ein bisschen schwer, aber das ist wahrscheinlich ein Grund. Aber ich habe da so zwei Dinge, die vielleicht eine Rolle spielen. Also einmal natürlich, weil es eine Verschiebung stattgefunden hat, ne? Also insgesamt in den Debatten. Und da man sozusagen diese Einordnung dann auch natürlich ganz anders treffen würde, als man sie wahrscheinlich noch vor 10 Jahren getroffen hätte. Das passt dann auch zu dem, was du gesagt hast. Aber ich sehe auch noch was anderes. Und das passt zu dem, was ich vorher gesagt habe. Ich glaube, dass es immer noch eine erhebliche Zahl von Menschen gibt, die sich wirklich nicht als rechts sehen und auch nicht rechts sehen wollen, die aus Protest und aus Unzufriedenheit die AfD wählen und sich gar nicht näher damit beschäftigen wollen, was die AfD eigentlich will. Die zwar einiges unterschreiben, was diese Partei sagt, aber so gerade im sozialen und im wirtschaftspolitischen wahrscheinlich eine ganz andere Position haben, wenn sie die ranlassen. Und deswegen ist es natürlich einfacher, so eine Verdrängung zu machen, zu sagen, naja, die steht schon in der Mitte, diese Partei, und nicht rechts. Das passt aber nicht zu dem, dass ja immer mehr sich bekennen, rechts zu sein und dass das irgendwie ja völlig salonfähig geworden ist und eher sozusagen auch die Schimpftiraden gegen links gehen. Ne? Also siehe Merz, ne? Also der hat Tiraden gegen links abgesondert, aber nicht gegen rechts. Das war früher auch mal in der Union mal anders. Und andere machen das ja auch, also auch jetzt die FDP, ne, regt sich halt ganz, ganz schlimm darüber auf, dass Leute links gewählt haben. Dass sie rechts gewählt haben, ist ihnen egal oder besser gesagt, finden sie nicht so. Das heißt, da sind so ein paar Entwicklungen, die muss man sich vielleicht einfach mal nochmal näher anschauen. Und noch eine Umfrage oder auch nochmal ein Selbstbild, das passt zu dem, was ich gerade gesagt habe, als zweiten Grund. Ähnlicher Wert von über 80% sagt auch, das ist die Partei, mit der ich meinen Protest gegenüber den vorherrschenden Parteien am besten ausdrücken kann. So, und das ist ein sicherlich wichtiger Faktor. Das passt eben zu diesem Protestcharakter. Ich sage aber auch immer dazu, es ist der Anfang. Ne? Also am Anfang wählt man vielleicht eine Partei aus Protest, egal was sie sonst so für Inhalte vertritt, weil man sagt, das ist die, die am stärksten gegen das Establishment, gegen, also im Endeffekt so ein bisschen die 68er von der anderen Seite ausdrückt. Aber wenn man das tut und vor allen Dingen dann diskreditiert wird, beschimpft wird und so weiter, dann kann sich das auch verfestigen. Also nicht nur, dass man sie dann immer wieder wählt, sondern dann verfestigen sich auch die Meinungen, weil man dann sich mit dem auch mit den anderen inhaltlichen Meinungen solidarisiert einer solchen Partei. Und deswegen ist das hochgefährlich, was da aus der Mitte, aus dieser diffusen, unglaublichen Mitte immer wieder abgesondert wird, weil man dann nur dazu führt, dass sich das verfestigt und dass das dann nicht nur Protestwähler sind, die man wieder zurückgewinnen kann oder zurückgewinnen sollte, sondern die irgendwann dann wirklich eine rechte und recht extreme Auffassung haben oder zumindest die erstmal so teilen. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, ja, über den müssen wir diskutieren. Das wird aber, ich erkenne das nirgendwo, vor allen Dingen nicht bei den Parteien der Mitte. Ja, dann vielleicht nochmal ein Fall, das ist für uns typisch, glaube ich, also wer Lobbyland kennt und so, dass wir darüber sprechen. 7 Millionen Stimmen, trotz dieser hohen Wahlbeteiligung, 7 Millionen Stimmen zählen nicht. Ne? Also weil übrigens sehr, sehr knapp ja BSW nicht reingekommen ist, da wird sicherlich noch, oder gibt es schon Proteste und da muss man bei den Auszählungen und so weiter wirklich nochmal genau hinschauen. Aber alle Parteien, die nicht gewählt worden sind, die unter 5% sind, 7 Millionen, das ist schon viel Holz. Das ist ja doch ein erheblicher Teil, also es sind über 10% der Wahlberechtigten. Die Große Koalition sollte man auch nicht mehr Große Koalition nennen, also die wird es ja wahrscheinlich werden. Ich glaube, da muss man jetzt nicht in die Glaskugel schauen. Darauf deutet ja viel hin. Aber wenn es diese Neuauflage gibt, ich habe jetzt ein Interview gesehen von jemandem, der gesagt hat, ich kenne gar nichts anderes als eine Große Koalition. Und das stimmt. Also es gab fast jetzt bis auf diese Ampel und einmal Schwarz-Gelb. Zwischendurch gab es eigentlich nur noch, Große Koalitionen für jüngere Menschen. Also 22 Millionen haben sozusagen unterstützen nur die Große Koalition. Das ist eigentlich nur eine kleine Koalition, wenn man überlegt, dass wir 80 Millionen Menschen in Deutschland haben, ist das ein gutes Viertel nur. 20 Millionen Opposition, da muss man immer noch sagen, das ist dann insgesamt nur die Hälfte der Menschen, die hier leben, die repräsentiert werden im Bundestag. Das ist für eine repräsentative Demokratie arg wenig, wo es keine anderen Möglichkeiten gibt. Ja, das vielleicht nochmal zu dem, was ich schon gesagt habe, nochmal man muss sie wahrscheinlich Kleko dann nennen, kleine Koalition, es ist keine GroKo mehr. Die CDU hat das zweitschlechteste Ergebnis in ihrer Geschichte und die SPD in der Nachkriegsgeschichte das schlechteste Ergebnis überhaupt. Und die bilden dann jetzt die nächste Koalition, die man anders nennen muss als die GroKo.
Ja. Ja, du sagst ja schon kleine Koalition. Du warst ja auch mal Parteimitglied bei der SPD und auch Bundestagsabgeordneter. Was sagst du denn jetzt zu deiner SPD von früher? Ja, wie ist es um ihre Situation bestellt? Sie haben ja eine gewisse Verhandlungsmacht dadurch, dass sie ja der einzige Partner sind, der möglich ist für die CDU, wenn sie denn dabei bleiben, dass es mit der AfD auf keinen Fall was wird. Ja, und was bedeutet das jetzt für das Thema Lobbyismus beziehungsweise für das Lobbyland?
Also erstmal, ich bin davon ausgegangen, dass die CDU, also die Union, es sind ja auch immer zwei Parteien, ich kenne das übrigens gut, man denkt immer, okay, das ist die Union und fertig. Man hat es mit zwei Parteien zu tun, die sich auch nicht immer grün sind und auch gegeneinander manchmal ausspielen. Also so funktioniert eine GroKo. Ich hatte eigentlich das Gefühl, dass sich die Union den Koalitionspartner aussuchen kann und dann natürlich die Preise dann nochmal hochtreiben wird, SPD und Grünen gegenüber. Das ist jetzt nicht der Fall, aber das ist auch nicht nötig, weil die SPD alles mitmachen wird. Die wird so ein paar Leuchttürme setzen, um ihr Gewissen zu beruhigen, aber im Endeffekt wird sie ganz viel mitmachen. Und dann kann man ja immer noch so niederschwellig damit drohen, dass man ja dann auch immer noch andere Mehrheiten im Bundestag bilden könnte, obwohl man das gesagt hat, dass man das ja niemals machen wird. Aber natürlich ist das Quatsch, man wird das irgendwann tun. Jetzt vielleicht noch nicht, aber man wird es irgendwann tun. Das heißt natürlich, die SPD wird alles mitmachen. Und das tut mir schon, das sage ich jetzt ohne Hohn, das tut mir doch echt immer noch weh, was aus dieser SPD geworden ist und dass dieser Zug jetzt nochmal der gegen die Wand fährt. Im Prinzip ist er schon dreimal gegen die Wand gefahren, aber jetzt nochmal besonders beschleunigt und wieder gegen die Wand fahren wird, dass sie nichts aus dem ziehen, keine Lehren daraus ziehen, was passiert ist. Und diese Analysen werden sie wieder nicht treffen. Ich kann mich daran erinnern, dass wir schon mal in so einer Situation waren und dann gab es sogar mal ein gutes Analysepapier, was wir in der Bundestagsfraktion besprochen haben. Und daraus ist nichts, gar nichts, was da an Analyse rauskam, hatte irgendeine Relevanz für die Politik, die gemacht wird. Und das sehen wir jetzt auch wieder. Also die SPD muss doch erkennen, dass sie gerade bei den Menschen, den Arbeitnehmern verloren hat, dass sie gerade bei denen, die wenig Vermögen haben oder gar keins haben, verloren hat. Dass also die Schutzmacht SPD für den kleinen Mann, so hat man das früher gesagt, ne, die gibt es nicht mehr. Die gibt es nicht mehr. Keiner sieht die SPD mehr als Schutzmacht an. Gerade die nicht, die wenig haben. Und das müsste eigentlich sein. Und darum kümmert sich die SPD nicht. Und dann hat sie das natürlich grandios so verdient, wie das jetzt ist. Dann sind vielleicht sogar die Prozente jetzt noch zu viel. Und die, die sich jetzt wieder um Soziales kümmern, das ist dann, wenn die Linke. Und da sind jetzt dann natürlich viele hingegangen. Aber insgesamt hat natürlich die SPD verloren. Und das ist schon krass und das tut mir echt weh. Und wenn ich dann noch sehe, also hier in Dortmund beispielsweise, hat man gerade seine Wahlkreise gewinnen können, also die Erststimme durchsetzen können, ganz knapp vor der CDU, ganz knapp. Und die SPD hat hier immer den Wahlkreis gewonnen. Und zwar immer mit deutlichem Abstand. Diesmal ist es knapp gewesen. Und wie gesagt, das schlechteste Ergebnis der SPD. Und dann gibt es ein Bild hier von der lokalen Zeitung, wo die beiden, die den Wahlkreis knapp geholt haben, mit dem Oberbürgermeister der SPD und stellvertretenden Parteivorsitzenden, ja, eine Jubelpose aufsetzen. Wo ich so denke, sag mal, wenn ich mit diesem Ergebnis gewählt worden wäre, dann wäre ich wütend und sauer und würde deutlich machen, dass das nicht so sein kann und dass man jetzt endlich mal eine andere Politik machen müsste. Aber die freuen sich, Hauptsache sind wieder drin und dann in der Regierung freut man sich, Hauptsache man kriegt wieder einen Ministerposten und das finde ich, ja, das finde ich schlimm und wie gesagt, ich sage das ohne Hohn und die letzten, ich habe auch das Gefühl, so die letzten Sozialdemokraten mit einem Gewissen werden jetzt auch zur Seite geschoben, in der Parteispitze sieht man das ja, vor allen Dingen diese Niedersachsen-Connection übernimmt jetzt die volle Herrschaft, ja, das. Ja, ich finde es nicht erfreulich, aber ich will jetzt auch nicht nur über die SPD reden. Vielleicht kann man einfach noch mal so ein bisschen zum Schluss, also wir könnten natürlich viel über Lobby noch reden, insgesamt, aber vielleicht sparen wir uns das, das machen wir ja sowieso häufig im Podcast und es ist, man heißt ja auch Lobbyland. Trotzdem ein Satz, also mir wird schon Angst und Bange, das wird, vielleicht muss man sie dann auch die Lobbykoalition nennen. Also wir haben was gesagt am Anfang zu Rheinmetall und das wird der Knaller sein. Also die Rüstungslobby, die hat sich gestern nochmal richtig gefreut, weil die findet es super. Ich meine, die hätten auch die Grünen mit in der Regierung auch super gefunden. Aber es ist natürlich einfacher mit zwei Parteien dann oder drei Parteien, also Union und dann SPD, weil das wird zuverlässig durchlaufen. Und ja, die Rüstungsausgaben werden gesteigert bis zum geht nicht mehr. Es wird auch fast keine Opposition geben, die da irgendwas zu sagen wird. Und das Schlimme wird sein, dass auch diese Rüstungsvorhaben in einseitige Geschäfte gesteckt werden. Und ob das wirklich dann der Sicherheit zuträglich ist, steht auf einem ganz anderen Blatt, ist aber auch egal. Also da werden einige sich eine goldene Nase verdienen. Die Finanzlobby wird weiter ein- und ausgehen. Wir haben jetzt BlackRock sozusagen im Kanzleramt. Das war aber auch bei Olaf Scholz nicht viel anders, aber wird sich vielleicht sogar noch ein bisschen verstärken. Es wurde schon angedeutet, dass der Präsident des Bauernverbandes auf jeden Fall Landwirtschaftsminister wird. Ja, super. Es wird eine Renaissance der fossilen Energielobby geben, bin ich auch ganz sicher. Ach, nochmal was zu diesem, dass der Präsident des Bauernverbandes Minister wird. Da wird keiner Protest erheben. Jetzt muss man sich nur mal vorstellen, es wäre der Greenpeace-Chef, es gibt ja keinen Chef, aber Sprecher von Greenpeace oder sonst wie, der würde Umweltminister werden. Was hier los wäre in diesem Land. Andersrum ist das natürlich überhaupt gar kein Ding. Also finde ich schon sehr, ja, das wird nicht lustig und da heißt es sozusagen jetzt wirklich am Ball zu bleiben und also wir werden genug zu tun kriegen, ne, als Lobbyland, da bin ich mir ganz sicher. Deswegen nur ein ganz kurzer Seitenhieb sozusagen.
Ja, zum Schluss jetzt vielleicht auch nochmal zu dem Thema, wie geht's jetzt weiter? Also gestern Abend wurde in dieser Berliner Runde ja schon angekündigt, dass diese Koalitionsverhandlungen jetzt wieder wochenlang andauern werden? Wie kann man sich das vorstellen? Was passiert da hinter den Kulissen? Also ich muss ehrlich sagen, ich als Wählerin denke mir, gut, CDU und SPD gehen zusammen. Was wird da jetzt noch großartig diskutiert?
Ja, also bevor ich da wirklich so als letzten Punkt darauf antworte, vielleicht nur ganz kurz. Ich glaube, da gibt es jetzt so viel zu sagen. Das wäre vielleicht nochmal ein ganz guter Ansatz, dass wir sagen, okay, bei Lobbyland werden wir jetzt das begleiten natürlich, was da passiert, aber auch immer so ein bisschen nochmal die Standards erklären, weil ich habe das Gefühl, dass manchmal so richtig durcheinander geht. Also was ist eigentlich demokratisch? Was steht in unserem Grundgesetz? Was müsste eigentlich gemacht werden? Und wie läuft es? Es geht so auseinander. Und fast keiner weiß ja mehr, also wie überhaupt was läuft. Also ich fand das jetzt wieder lustig, dass der, ja, Satiriker, so würde ich den gar nicht nennen, also dieser Typ, dieser Nur, hat ja dann davon gesprochen, das ist Demokratie, dass die Bevölkerung die Regierung wählt. Nein, die Bevölkerung wählt den Bundestag und der Bundestag wählt den Kanzler oder die Kanzlerin. Und die wiederum entscheidet dann, oder der entscheidet, wird ja der jetzt sein, entscheidet, wer ins Kabinett kommt, in Absprache mit dem Koalitionspartner. Und dann ist der Bundestag eigentlich schon komplett raus, weil die Gewaltenteilung nicht mehr so wirklich funktioniert. Das heißt, das, finde ich, könnten wir jetzt nochmal an der neuen Regierung und dem immer mal wieder erklären. Vielleicht nehmen wir uns überhaupt mal so Wörter oder Stichworte auf, die wir jedes Mal dann besprechen. Das ist so ein bisschen ein Vorschlag für die Zukunft von Lobbyland. Aber schickt uns auch gerne dass wir immer so Erklärstücke machen zu den einzelnen Bereichen, was euch besonders interessiert. Und das kann man natürlich jetzt immer an der aktuellen Lage festmachen. Deswegen jetzt hier vielleicht nur. Ich finde es auch spannend, dass man sich jetzt so viel Zeit nehmen will, also weil, wie gesagt, eigentlich kommt ja jetzt nur die SPD in Frage, außer die Wahl wird angefochten und dann wäre BSW vielleicht doch noch drin, dann wird es natürlich irgendwie, sieht es nochmal ganz anders aus, aber dass sie sich jetzt so viel Zeit nehmen und sollte voll auf die Tube gedrückt werden, obwohl wir ja einen Bundestag im Amt hatten, der auch Entscheidungen treffen konnte. Jetzt auf einmal muss man lange diskutieren, wo ich so denke, warum muss man da diskutieren? Also man will jetzt diese Koalition machen. Ich finde die nicht gut, aber darum geht es ja nicht. Union will das, SPD will das. Ja, dann macht und fangt an. Aber nein, es gibt ein Riesenbrimborium und das wäre sozusagen so ein erstes Erklärstück. Koalitionsgespräche und Koalitionsvertrag. Das ist eigentlich nicht so vorgesehen, ja, dass es Gespräche gibt und dann eine Abmachung gibt, ja. Was die meisten nicht wissen, ganz lange waren das Einseitenpapiere. Da haben dann Parteien gesagt, okay, die Partei X und die Partei Y wollen zusammen eine Koalition bilden und Politik in den nächsten 4 Jahren zusammen gestalten. Dann haben sie vielleicht noch aufgeschrieben, welche Themen jetzt besonders anstehen und wichtig sind. Und das war's. Punkt. Und heute gibt es Koalitionsverträge, die 30, 40, 50 Seiten lang sind, wo man jedes Komma ausdiskutiert hat. Und vor allen Dingen, wo Gruppen sich getroffen und abgesprochen haben, die völlig unlegitimiert sind. Da sitzen nämlich jetzt nicht die Bundestagsabgeordneten, die gewählt sind und die ja eigentlich die Politik gestalten müssen, an einem Tisch, sondern entscheiden jetzt, also sagen wir mal die SPD und, oder was heißt sagen wir wissen ja, da entscheiden Söder, Merz und dann wahrscheinlich Klingbeil oder Pistorius, wer in welcher Gruppe sitzt, und das sind meistens gar nicht unbedingt Bundestagsabgeordnete, und dann da verhandeln. Da werden übrigens auch gerne Lobbyisten mitgenommen, zumindest in den Vorgesprächen. Und die verhandeln dann über Sachen, also sie sind völlig unlegitimiert. Die verhandeln über Sachen, es liegen Sachen fest, an die sich dann der Bundestag zu halten hat, also die Mehrheit des Bundestags zu halten hat. Und das ist ein völliges Unding. Das heißt, irgendwelche unlegitimierten Leute, die nicht gewählt worden sind, entscheiden über Dinge, die die Regierung dann macht und der Bundestag dann abnickt. So, weil man ja sein Gewissen, obwohl es im Grundgesetz steht, vorne an der Garderobe abgegeben hat und weil man immer alles macht, was die Regierung, also die Regierungsfraktionen, genau das macht, was die Regierung vorgibt und die Opposition machen kann, was sie will, weil die Regierung das sowieso oder die Regierungsfraktionen das sowieso ablehnen. Das ist unsere Demokratie. Und dafür dann so viel Aufwand und Aufstand, das ist so ein erstes Ding, was eigentlich völlig unverständlich ist, was aber kein Mensch, und auch wirst du nicht in den Medien finden, diskutiert wird, obwohl es eigentlich im Grundgesetz ganz anders gedacht wurde. Also sehr spannend, da mal das zu hinterfragen. Das fände ich gut, macht aber keiner. Übrigens auch nicht die Opposition, weil die würden es dann genauso machen, wenn sie in der Regierung sitzen würden.
Ja, ihr Lieben, damit sind wir schon am Ende der Sendung. Vielleicht noch eine kurze Frage am Schluss an dich, Marco. Wie würdest du denn das Wahlsystem umgestalten, damit sich hier auch mal was verbessert?
Stimmt, das hatten wir ja in der Sendung schon besprochen und jetzt haben wir noch gar nicht die Lösung gebracht. Also grundsätzlich sollten wir sowieso über einiges natürlich, oder werden wir natürlich einiges nochmal besprechen, auch bezüglich des Buches Korrumpiert, auf das ich jetzt hier nicht nur en passant nochmal hinweisen möchte, sondern weil da geht das letzte Kapitel ja um die Demokratiemontage und eine Art kooperative Demokratie, die wir brauchen und nicht das, was wir jetzt gerade erleben und vor allen Dingen die Demontage der Demokratie, die wir jetzt gerade erleben. Deswegen jetzt hier vielleicht aber nur zum Wahlsystem, weil das natürlich jetzt gerade eine Rolle spielt. Da muss man ganz vieles verändern. Also angefangen vom Wahlalter und so weiter muss da einiges verändert werden. Aber ich mache heute mal einen ketzerischen Vorschlag. Der findet sich gar nicht im Buch, aber ich finde, wir müssten die Möglichkeit haben, bei so einem Vorschlag und einem Wahlzettel auch anzukreuzen, natürlich können wir es auch sonst ungültig machen, aber ich möchte gar keine ungültige Stimme haben als Proteststimme, sondern ich möchte als Proteststimme haben keine der Parteien. Es müsste auf dem Wahlzettel stehen, keine der Parteien. Weil wie gesagt, es gibt eine Umfrage, die leider jetzt die letzte Zeit nicht kam. Da kann man nicht nur ankreuzen, ich möchte gerne die CDU wählen oder sonst was, sondern keine dieser Parteien. Die Frage ist auch ein bisschen anders. Also da ist nicht die Frage, wen würden Sie wählen, wenn jetzt Bundestagswahl werden, sondern welche dieser Parteien wird am ehesten die Probleme der Zukunft lösen. Aber darum geht es ja eigentlich. Und da hat eine absolute Mehrheit jedes Mal keine der Parteien. Und ich möchte, dass das auf dem Wahlzettel steht. Ich möchte, dass man da symbolisieren kann, dass man zur Wahl geht und sagt, ja, ich gehe zur Wahl, ich nehme mein demokratisches Recht wahr und ich möchte aber allen leider ein Urteil ausstellen, dass ich da gerade keinen für geeignet halte. Ich sage nicht, dass man das so machen soll, ich würde trotzdem jemanden auch wählen, aber ich sage, dass das möglich sein muss. Und ich würde es noch weiter ergänzen und das ist noch ein bisschen spezieller, der Vorschlag. Ich würde gerne Negativstimme einführen, weil wir sind echt so schwammig und so wie der Wahlkampf auch läuft, dass du ja gar nicht weißt, was kriegst du mit dieser Partei, die du wählst. Also selbst der du dann eventuell zugeneigt bist, erst recht, wenn so viele taktisch wählen, dann weiß man aber trotzdem hinterher nicht, was rauskommt und welche Koalition rauskommt und was sie hinterher davon umsetzen, was sie im Wahlprogramm haben. Ja, wahrscheinlich nicht viel, aber das weiß man alles nicht. Was aber viele wissen, ist, wen sie auf keinen Fall wollen. Welche Politik sie auf keinen Fall wollen. Das wissen ziemlich viele Menschen. Und ich finde, man müsste sozusagen, wenn man eine positive Stimme, auch eine negative abgeben. Man muss das nicht, man kann die negative weglassen, nur die positive. Wenn man eine negative abgibt, muss man auch eine positive abgeben. Aber wenn man das tut sozusagen, dann würde eine Negativstimme bei einer Partei eine Positivstimme sozusagen neutralisieren. Und dann wette ich, dass wir eine ganz andere Wahl hätten, dass wir eine ganz andere Entscheidung hätten und eine ganz andere Zusammensetzung hätten im Bundestag. Und das wäre ja auch Demokratie. So, alleine an diesem kleinen Fall kann man vielleicht erkennen, wie wichtig das ist, dass man nicht nur Demokratie draufschreibt, sondern wie wichtig zum Beispiel allein so ein Wahlsystem ist. Und dafür gibt es ja noch ganz viele andere Instrumente, die eine Demokratie eigentlich ausmachen könnte, die wir aber alle nicht benutzen. Und trotzdem sprechen wir von einer lupenreinen Demokratie. Das ist so mein Ansatz, alleine auch ein bisschen, ja nicht zu sticheln, aber ein bisschen provokant zu sein, zu sagen, hey, warum reden wir nicht mehr über ganz andere Modelle Und selbst bei kleinen Abweichungen würden wir ganz andere Ergebnisse haben. Deswegen zu sagen, das jetzt hier ist alles irgendwie Volkes Wille und 4 Jahre hält sich die Bevölkerung jetzt raus und so haben sie das halt bestimmt, das ist totaler Quatsch. Also da würde ich gerne eine ganz neue Aufstellung haben. Und das nämlich gebe ich mal als Anregung mit. Vielleicht diskutieren wir das ja nochmal. Ja, Magdalena, vielleicht denkst du auch mal darüber nach, was du davon hältst. Und vielleicht sagst du mir aber auch was beim nächsten Mal, was du nicht so gut daran findest. Ja, in diesem Sinne, ja, bleibt trotzdem aufrecht. Vielleicht engagiert ihr euch jetzt erst recht, nicht dem Frust hingeben, auch wenn euch das nicht gefällt, was da passiert ist oder noch passieren wird. Ich glaube, es ist jetzt wichtig, die Stimme auch gerade nach der Wahl weiter zu erheben. Vielen Dank.
Ja, von mir auch vielen Dank. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.